Ich anfange mit dem Wort, meine Frau spricht morgen früh über das wichtige Thema der Ehe. Wir haben gerade das Ehebuch angepriesen. Sie spricht über die Familie und über die Ehe morgen früh um 10 Uhr in Hohentorsgemeinde. Ist das richtig gesagt? Haben Sie alle verstanden? Gut. Nun, wir sprechen heute Abend über das Thema der Erschaffung und der Schöpfung an dem dritten und vierten Tage. Und da wird Maßgebliches hervorgehen aus diesem Text. Ich lese es Ihnen vor. Nun sprach Gott: Es sammle sich das Wasser, das unter dem Himmel ist, zu einer Ansammlung, und es erscheine das trockene Land. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und merken Sie, das ist der Anfang der Schöpfung am dritten Tag und hat nur mit Anorganischem zu tun, hat nichts mit Leben zu tun, sondern nur mit der Trennung von den Wassern auf Erden, dass das trockene Land erschien und das Meer erschien. Also das ist eine rein anorganische Sache, Materie. Jetzt kommt die erste Erwähnung von dem, was lebendig ist. Und es fängt an, natürlich, wissenschaftlich muss es so sein, dass das Gemüse, das Grüne, die Pflanzen gemacht werden. Denn ohne die Synthese, die die Pflanzen machen aus der anorganischen Welt, könnte die Tierwelt gar nicht existieren. So fängt also das Leben an mit Gemüse, mit Fruchtbäumen, mit den Sachen, die, entschuldigen Sie, ich sehe, dass Sie wach sind, das ist immer ein gutes Zeichen. Sonst fürchte ich dieses Kummer am Abend, nicht wahr, nach einem guten Essen. Also, danke schön, mein Herz ist wieder umgestiegen, wo es sein sollte. Da sprach Gott: Es lasse grünen die Erde grünes Kraut, das Samen bringt. Aha, wer war da am Samstag, als ich über die Von-Neumann-Maschine sprach? Hier haben wir es. Die Fruchtbäume, die Samen hervorbringen. Das heißt, dass die Maschine, die die Biologie ist, selbst replizierend ist. Das heißt, dass die Von-Neumann-Maschine, die sie selbst repliziert, unsere Maschinen tun das nicht, nicht wahr? Meine Uhr sprost keine kleinen Uhren, nicht wahr? Mein Auto sprost leider kein neues Auto, aber wir tun es. Und das ist eine ganz super Leistung ist das. Und das fängt gerade an mit dem Anfang der Schöpfung, des Lebendigen. Und es geschah so, die Erde brachte Grünes hervor, Kraut, das Samen bringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Es wird sehr oft betont, das Samen, nicht wahr? Also das ist das Prinzip in der Wissenschaft von Von-Neumann-Maschinen, Maschinen, die sich selbst replizieren. Und Gott sah, dass es gut war, und es ward Abend, und es ward Morgen, dritter Tag. Und wie ich Ihnen gesagt habe gestern, ich sag's noch einmal, der jüdische Tag fing an mit dem Abend. Und dann Morgen, und das ist immer das Zeichen, dass es ein 24-Stunden-Tag ist, der gemeint ist. Nun, es kam jemand zu mir nachher gestern Abend und sagte: Ja, aber hören Sie mal, das ist sehr wunderbar, was Sie da sagen, aber Das erste Wort, das ich Deutsch gelernt habe, war ja. Und das zweite Wort, als ich Deutsch lernte, war aber. Nicht wahr? Und so ist das. Und ich sagte, ja, warum denn das aber? Und er sagt, ja, was machen Sie denn mit den Dinosauriern? Was machen wir mit den Millionen von Jahren, wo die Sterne entstanden sind? Was machen Sie mit den Amöben, die in ferne Vergangenheit entstanden und dann langsam sich hochentwickelt zu Menschen? Das haben Sie nicht behandelt. Hab ich auch nicht behandelt, denn ich musste vorher bauen. Ehe man ein Gebäude baut, muss man einen Aushub machen und ein Fundament legen. Und das habe ich probiert zu tun, wie ich Ihnen gestern Abend sagte. Unser materialistisches wissenschaftliches Denken hat das Gehirn so konditioniert, dass wir nicht verstehen, was wir lesen in der Bibel. Denn die Bibel denkt nicht materialistisch. Und solange wir das tun, werden wir nie vorwärts kommen. Und deshalb habe ich gestern Abend ziemlich daran gebaut, einen Aushub zu machen, dass Sie dann das schöne Gebäude des Schöpfungsberichtes der Bibel machen können. Heute Abend können wir direkt zum Text zurückkommen, wie Sie sehen, dass ich das tue. Aber ich lese es zuerst ganz durch und dann gehen wir dran. Nun sprach Gott, es sollen Leuchten werden am Firmament an der Feste des Himmels, damit sie scheiden zwischen dem Tag und der Nacht. Aha, nichts Organisches hier. Dies ist wiederum Anorganisches, Materielles. Und sie sollen als Zeichen dienen. Aber das bezieht sich auf die Menschen, die kommen. Und die Tiere, die kommen. Auf das Lebendige, die kommen. Die Sterne, der Mond und die Sonne sind da nicht als Selbstzweck, sondern als Zeichen für das, was kommt. Also es ist geplant. Menschen haben Augen und sie müssen Licht haben, damit sie sehen können. Aber bedenken Sie dieses. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit meinem lieben Freund von gestern Abend und sagen, ja, die Tage sind lange Zeitperioden, Milliarden, Millionen, viele Jahre. Der erste Tag war so viele Millionen Jahre und der zweite Tag so viele Millionen Jahre. Haben Sie jemals daran gedacht, was Sie damit sagen? Sie haben hier am dritten Tag die Pflanzen. Und die Pflanzen ernähren sich von Sonnenlicht. Nun, das Licht an sich als Element wurde gemacht am ersten Tag. Aber erst am vierten Tag, hier in diesem vierten Tag, wo wir jetzt dran sind, entsteht das konzentrierte Licht gefäß der Sonne. Nun, die Pflanzen können nicht leben von Sternenlicht. Ist zu schwach. Sie können auch nicht leben von Mondlicht. Mond ist nur reflektiertes Licht. Mondlicht und ist nicht genug. Nun, wenn der erste Tag und der zweite Tag Millionen von Jahren in sich trugen, meine sehr verehrten lieben Herren und Damen und Herren, entschuldigen Sie, hab die Emanzipation vergessen, jetzt habe ich es wieder gut gemacht. Wenn das der Fall wäre, keine Narkose, kein Narkolepsie und kein Koma. Jetzt ist es wichtig. Dann haben Sie von Gott erschaffen in seinem Plan Pflanzen, Fruchtbäume und Kraut. Alle, die sich ernähren, spezifisch von Sonnenlicht. Nun, wenn das Sonnenlicht erst einige Millionen von Jahren nachher entsteht, nachdem die Pflanzen gemacht wurden, mussten die Dinger, das Kraut, die Fruchtbäume, Millionen von Jahren hungern, denn sie hatten kein Licht. Was nützt das Blattgrün, das Chlorophyll, wenn kein Sonnenlicht ist? Gott hat eine Maschine gebaut, eine von Neumann-Maschine, die Fruchtbäume, und hat irgendwie, weil wir nicht imstande sind, in seine Gedanken zu denken, er hat vergessen, dass die Pflanzen Sonnenlicht haben müssen, um zu leben. Da mussten sie schmachten, Millionen von Jahren herum, ohne zu essen. Als ob er uns einen Magen gebaut hätte, am sechsten Tag, aber es war in der Welt nichts, um den Magen zu füllen. Das wäre ein Versäumnis, nicht wahr, der schlimmsten Sorte, sowas zu tun. Nun, lieben Freunde, man kann nicht versuchen herumzubasteln mit einem historischen Bericht, wenn man sowas herbeizwingt. Hier sind wir Pflanzen. Und wenn am nächsten Tag das Sonnenlicht da ist, ich rede nicht von Licht schlechthin, also von Sternenlicht und von kosmischem Licht und all das. Das ist nicht genug für die Pflanzen. Die Pflanzen haben einen gesunden Appetit. Sie müssen viel Photonen haben. Und das kommt nur von dem Reaktor in der Sonne. Deshalb, wenn man sagt, wie so viele liebe gläubige Leute gesagt haben, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und deshalb ist der erste Tag so wie tausende von Jahren. Die Pflanzen könnten nicht 2 Wochen leben, ohne dass sie ihre Nahrung bekommen. Und nach einem Jahr wären sie ganz bestimmt tot. Man sieht das in dem Arktischen. Wir waren oben in Spitzbergen vor einigen Jahren, die ganze Familie. Da haben wir gesehen, durch den Gletscher kommen, aus dem Gletscher sprossen, ein Gletscher von 22 Kilometer lang und 500 Meter tief, geht vorwärts einige Meter in der Woche, ein Riesengletscher, und durch diesen Gletscher guckten die Fahne hindurch. Nun, die Fahne waren einige tausend Jahre kaputt und waren verkohlt. Da oben, früher, um diese Palmen und Fahne zu unterstützen, gab es Licht und Finsternis ungefähr alle 24 Stunden, damit sie leben konnten. Nun, als die Erde sich verrutscht hatte, dass die Achse schief wurde, gab es dann, obwohl es nicht zu sehr kalt ist dort, 6 Monate dunkel, 6 Monate Finsternis und dann 6 Monate Licht. Aber die 6 Monate Finsternis halten die Pflanzen nicht aus, sind alle ausgestorben. Und die Felsen dort sind kahl. Weil man das Licht haben muss, und die mussten 6 Monate ohne Licht aushalten und sie sind gestorben. Ganz klar, hatten nichts zu essen, gar nichts zu fressen, kein Licht. Also dann versuchen sie nicht, weil sie verbildet sind, und ich war es auch, als ich mich zu Christus bekehrte, weil sie verbildet sind und sagen, ja, Gott konnte das nicht machen in einem Tag, er muss ein Zeitalter genommen haben. Wenn sie meinen, dass der Ewige Zeit braucht, um seine Schöpfung zu machen, der Ewige Zeit braucht, um seine Schöpfung zu machen. Puh, was muten Sie Gott zu? Dass er seine eigene Schöpfung braucht, nämlich Zeit, um seine ewigen Gedanken in Wirklichkeit umzusetzen. Da kommen Sie in einen Unsinn. Das kann man nicht. Es ist noch etwas, noch schwerwiegender da. Sehen Sie, die Bäume sind am dritten Tag und die Pflanzen und das Kraut gemacht worden. Nun, sehr viele Bäume befruchten sich durch Wind. Aber sehr viele andere Pflanzen werden befruchtet durch Tiere. Durch Fledermäuse in einigen Fällen und durch Insekten in anderen Fällen. Aber die Tiere sind da, um dafür zu sorgen, dass Pollen übertragen wird und Frucht getragen wird als Resultat. Nun, die Tiere kommen erst am fünften Tag, nicht wahr? Wenn das der Fall ist und die Tiere, die nötig sind, um die Vegetation zu befruchten, erst Millionen von Jahren später kommen, wie konnten die armen Bäume Samen tragen, wenn keine Tiere und Insekten da waren, um es zu tun? Also nicht nur diese Idee, dass 1000 Jahre sind wie ein Tag in dieser Hinsicht, in Bezug auf die ewigen Gedanken Gottes, stimmt das. Aber in Bezug auf den historischen Bericht bringen sie sich so viel Widersprüche, dass sie die Bibel nicht ernst nehmen können, wenn sie das tun. Also, die Befruchtung der Bäume konnte schon einen Tag warten, nicht wahr? Bis die Bienen herbeikamen und bis die anderen Insekten kamen. Das ist nicht so schlimm. Aber Millionen von Jahren zu warten, das ist ein bisschen steil für mich. So intelligent bin ich nicht, um das mir vorstellen zu können, dass es so geschah. Deshalb sage ich, wir sind gezwungen, das Wort Gottes zu nehmen, wie es ist. Ich kann es nicht. Ich lande in Millionen von wissenschaftlichen Schwierigkeiten, wenn ich versuche, aus der Tatsache herauszukommen, dass ich in der Ewigkeit erfunden worden bin, in den ewigen Gedanken Gottes entstand und nicht durch Evolution in der Zeit. Ich entstand in die Ewigkeit und gehe zurück zur Ewigkeit, wie ich gestern sagte. Aber wenn ich das denke, dass es so ist, dann habe ich keine Schwierigkeit zu denken, dass Gott seine ewigen Gedanken, die schon fertig waren in die Ewigkeit, transferieren konnte an einem Tag in die Zeit. Denn er hat die Zeit gemacht, selber. Informationstheorie lehrt uns, wie ich gestern Abend an diesen verschiedenen Beispielen gesagt habe, lehrt uns genau das Gleiche. Die Erzeugung von Informationen kann eine Ewigkeit dauern, wie in Gottes ewigen Gedanken. Aber wenn man tooled up gemacht hat, also wenn man eingerichtet worden ist mit Werkzeugen, kann der Transfer von Information auf Stoff, wie bei dem Bau von Autos, sehr, sehr schnell geschehen. Und Sie können Tausende von Autos machen im Jahr, wenn sie fertig sind, solange all die Gedanken ausgearbeitet worden sind, lange Zeit vorher, sodass sie nur transferiert werden können. Also, soweit das, lesen wir es zu Ende. Nun sprach Gott, es sollen Leuchten werden am Firmament des Himmels, damit sie scheiden zwischen dem Tag und der Nacht. Wir brauchen das. Und sie als Zeichen dienen für Festzeiten. Alles vorher gedacht, dass wir Feste feiern sollen. Nun, ich meine nicht, dass wir ständig nur Feste feiern, sonst ist man in der modernen Gesellschaft, nicht wahr? Und das betrachte ich als nicht angebracht. Aber dass wir Feste feiern können, ist doch eine gute Sache. Tage und Jahre. So sollen sie leuchten sein am Firmament des Himmels und über die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Leuchten, die größere Leuchte zur Herrschaft über den Tag und die kleinere Leuchte zur Herrschaft über die Nacht. Dazu noch die Sterne. Und Gott setzte sie an das Firmament des Himmels, damit sie über die Erde leuchten, damit sie über den Tag und über die Nacht herrschen und zwischen dem Licht und der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war, und es war Abend, und es war Morgen, der vierte Tag. Soweit die Lesung, die wir jetzt näher miteinander besprechen müssen. Ich habe sehr viel mit meinen Kollegen über diese Dinge gesprochen. Denn wissen Sie, wenn Sie erfahren, dass ich einer von denen bin, der an die Bibel glaubt, was? Sie? Wie viele Doktortitel haben Sie? Wie viele Professoren haben Sie? Was Sie nicht sagen. Dann, wenn Sie ein bisschen gesehen haben, dass ich ein harmloser Mann bin, nicht wahr? Dann kommen Sie zu mir und sagen, hören Sie mal, entweder sind Sie ein Lügner oder ein Heuchler. Vielen Dank für die Bestätigung. Aber das können Sie nicht. Sie können das nicht vereinbaren. Wir wissen, dass es Gott so viel Zeit gebraucht hat, um uns zu machen. Und das sagen Sie, diese Leute, indem Sie sagen, dass Gott ewig ist und l'éternel ist, der Ewige. Und der Ewige sollte Zeit gebraucht haben, um seine Gedanken, die ewig sind, in der Zeit zu entwickeln. Ein Mensch, der so verkorkst denken kann, ist wirklich, wirklich sehr bedenklich. Es ist sehr, sehr bedenklich, sowas, dass der Ewige Zeit braucht. Ich habe Schwierigkeiten damit. Aber es sind noch weitere Schwierigkeiten da. Kennen Sie das Buch, das zweite Buch Mose, Kapitel 20, ungefähr Vers 8. Kennen Sie das? Wollen Sie das mal angucken mit mir? Schlagen Sie es mit mir auf. Hier ist es, 20, zweite Buch Mose, 20. Ja, es ist auch Vers 8, das hatte ich auch richtig. Also mein Gedächtnis ist schon alt, aber funktioniert noch. Gedenke des Sabbattages, und passen Sie auf, was ich jetzt sage, denn jetzt kommt etwas. Gedenke des Sabbattages, ich bin kein Sabbatist, aber dies ist das Wort Gottes, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten. Und das heißt nicht faulenzen und rummurksen. Das heißt arbeiten. Schweiß ist sehr gut für die Nieren. Und all dein Werk tun. Der 7. Tag ist aber der Sabbat für Jahwe, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Werk tun, weder du selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der sich in deinen Toren aufhält. Denn, es kommt die Logik. Sind wir soweit? Denn, in 6 Tagen hat Gott den Himmel, die Erde, das Meer, alles, was ihnen ist, erschaffen. Aber am 7. Tag ruhte er. Nun, die 10 Gebote, die sind die Basis des jüdischen Glaubens und die sind auch die Basis des christlichen Glaubens. Und weil das der Fall ist, sind sie so wichtig. Denn sie geben hier die Basis der Sünde an. Denn das Gesetz ist da, dass wir wissen, dass die Übertretung des Gesetzes ist Sünde. Nun, Gott sagt, dass er uns einen 7. Tag geschenkt hat, wie er sich selbst den 7. Tag schenkte und ruhte von aller seiner Arbeit. Nun, wenn dieser Tag nicht bedeutet Tag, warum? Wenn die 10 Gebote die Basis des jüdischen Glaubens und des christlichen Glaubens sind, warum hat er sich nicht klarer ausgedrückt, wenn es 7 Billionen oder 7 Millionen oder Milliarden oder was es ist, Jahre dauerte? Die ganze Idee des Zyklus einer Woche geht kaputt. Wenn man dann sagt, dass Gott sich nicht klar ausdrücken konnte, so dass wir wissen, dass es nicht Zeitalter sind, sondern Tage, dann tut man was sehr Böses. Denn die Basis der größten Zivilisation, die diese Welt gesehen hat, die Basis ist die zehn Gebote. Und wenn sie unklar sind, warum soll ich sagen, oh, das von Ehebruch bedeutet nur nicht, wenn man sich in eine andere Frau verliebt und deshalb sie nimmt. Die Liebe ist doch die Basis. Gott ist die Liebe. Warum kann man das nicht tun? Die ganze Idee, dass du weißt, was deins ist und was meins ist und das respektiert, kommt von dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Und wenn wir stehlen, übertreten wir das Gebot. Also ich finde, dass wenn in diesem Punkt, in diesem Vers 8 der 10 Gebote, wenn man da weich wird und sagt, es ist nicht klar, dann sagen sie dem Schöpfer Himmels und der Erde, dass er sich nicht klar ausdrücken kann. Das ist natürlich eine sehr schlechte Sache. Denn es bezieht sich auf Mose, 1. Mose 1, das ich eben vorgelesen habe, wo es heißt, und es wurde Abend und Morgen. Und für den Juden war ein Tag von Abend bis zum Morgen. Fing an am Abend und endete nach 24 Stunden. Das müssen wir sehr genau bedenken. Sonst kommt man in die permissive Gesellschaft und sagt, man weiß nicht, was Gott gesagt hat. Und das wäre schrecklich. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, wenn man versucht, weil man eine verbogene Wissenschaft als Infrastruktur des Denkens hat, wenn man diese verbogene Wissenschaft hat, und deshalb habe ich so viel Zeit gestern Abend verbracht bei der Wissenschaft, zu zeigen, dass weil man sich nicht vorstellen kann, dass der ewige Gott die Information transferiert hatte von der Ewigkeit in die Zeit in 6 Tagen. Ich kann mir das wissenschaftlich nicht vorstellen. Und dann guckt man recht professorial, wie man sagt, nicht wahr, dass die Leute Angst bekommen. Und du bist der Dummkopf, der du das glaubst. Eigentlich ist das Missverständnis wissenschaftlich bedingt. Und die Wissenschaft hat die Ewigkeit und deshalb die Informationstheorie nicht in Betracht gezogen. Und erst in den letzten 20 Jahren fangen wir an, das zu tun. Und deshalb verschwinden all diese komischen Exegesen der Heiligen Schrift in Bezug auf die 6 Tage, wenn man berücksichtigt, wer Gott ist und was der Logos ist, die Quelle aller Informationen. Nun, jetzt habe ich meine Seele entlastet. Ich hoffe, dass Sie nicht in einen narkotischen Zustand gekommen sind oder dass ein Koma ferngeblieben ist. Solange Sie da sitzen, mich angucken, weiß ich, dass es noch gut geht. Jetzt muss ich noch etwas sagen zu diesem gleichen Thema und dann wird mir noch leichter werden um das Herz, denn es ist schwer, über diese Dinge zu reden. Hören Sie zu. Die meisten Menschen, auch Christen, haben keine Schwierigkeiten, daran zu glauben, dass Gott Stoff, Materie und Energie machte. Überlegen Sie, da haben Sie keine Schwierigkeiten, nicht wahr? Wir haben selbst, einige von Ihnen, haben keine Mühe, zu glauben, dass Gott den Stoff, die Materie, sehen Sie mit mir, ex nihilo gemacht hat, aus dem Nichts gemacht hat. Sie trauen das Gott zu, dass Gott ex nihilo schaffte. Okay? Es ist ein bisschen heikel, nicht wahr? Aber das ist, was Gott getan hat. Er ist der Schöpfer aus dem Nichts, ex nihilo. Nun, lasst uns jetzt den zweiten Schritt tun. Die Materie, der Stoff, aus dem wir alle bestehen, der Stoff ist ein Teil von dem, was Einstein nannte, von dem Zeit-Raum-Kontinuum. Und was er meinte, ist dieses, dass wenn Gott Materie gemacht hat, Stoff gemacht hat oder Raum gemacht hat, Raum und Stoff und all das, die gehören zusammen. Wenn er das, als er das gemacht hat, erschuf er zur gleichen Zeit das Element, das wir Zeit nennen. Relativ leicht zu glauben, ex nihilo, dass Gott den Stoff erschuf. Aber dass Gott den Gegenstand, den wir Zeit nennen, zur gleichen Zeit erschuf, das ist, wo die meisten Menschen Schwierigkeiten haben. Dass er Zeit erschuf, zur gleichen Zeit, wie er Materie erschuf. Einstein sagte, man kann nicht Materie haben ohne Zeit. Und man kann nicht Zeit haben ohne Materie. Nun, wenn es im Himmel keine Materie gibt, gibt es auch keine Zeit. Dann ist der Himmel ewig. Und wenn meine Materie verschwindet und ich sterbe, denken Sie dran, weil meine Materie weg ist, ist auch meine Zeit weg. Ich habe keine Zeit mehr zu laufen. Und dann bin ich in der Ewigkeit, wo Zeitlosigkeit ist. Und das ist schwer zu begreifen, nicht wahr? Wie kommt es, dass der ewige Gott an diesem ersten, zweiten, dritten, vierten Tag, die wir jetzt behandeln, nicht nur Stoff machte, Materie, sondern auch Zeit? Denn wenn er Zeit machte, dann muss es einen Anfang der Zeit gegeben haben, wo die Zeit nicht lief. Woher muss das gewesen sein, dass es keine gab, wenn es einen Anfang der Zeit gibt? Und wenn man weiter überlegt, heißt das, dass Zeit einmal zu Ende gehen wird. Da gibt es keine Zeit mehr. Und dann sind wir alle in der Ewigkeit. Es wird nur ein paar Jahre dauern, dann sind wir alle in der Ewigkeit. Wie soll man das nun verstehen? Ich finde, sehr viele Menschen, sehr viele liebegläubige Leute, wenn sie das verstehen würden, hätten sie keine Zeit mit den 24-Stunden-Tagen der Schöpfung. Genau wie er an 6 Tagen alles erschuf, was hier ist, so erschuf er in 6 Tagen alle Zeit, die es gibt. Die Bibel sagt das. Die Bibel sagt, er machte mich, wie ich bin, in den Sprüchen ist es. Oder Prediger, eins von beiden. Die Bibel sagt, dass er nicht nur mich machte, aus Stoff und Blut und Wasser, wie Sie sagen, dass ich es bin. Nicht nur das macht er, er machte auch alle Tage, die ich drin wandeln soll. Und deshalb alle Werke, die ich alle Tage und in allen Tagen meines Lebens machen soll. Also, dass er nicht nur Materie macht, sondern auch die Zeit. Nun, das ist doch schwer, nicht wahr? Denn unser Gehirn fasst das sehr schlecht auf, weil wir es von dem ewigen Standpunkt nicht sehen können. Nun, ich will versuchen, das ein wenig klar zu machen, denn die Schwierigkeit kommt von unserem wissenschaftlichen Verständnis von Zeit und Stoff her. Nur von der wissenschaftlichen Infrastruktur kommt unsere große Schwierigkeit zu sagen, dass Gott mir die Tage gab, in denen ich wandeln soll und auch die Werke, die ich, wenn ich nachwandle, tun soll. Er erschuf die Zeit. Nun, ich will versuchen, das mit einem Beispiel zu machen. Und dann lasse ich Sie hinausgehen, damit Sie nicht zu sehr viel träumen und Abdruck bekommen und all das. Denn es ist eine Akrobatik, was ich jetzt tue. Und es ist nur Ihnen die Struktur, die Infrastruktur geben, die Sie brauchen, um das zu verstehen. Und Gott will, dass wir es verstehen. Nun, das Beispiel ist eigentlich ganz einfach, aber zur gleichen Zeit profund. Ich habe im Süden von Neuseeland sehr gute Freunde. Die Südinsel von Neuseeland ist sehr schön, sehr kalt und weit, weit, weit weg. Zwischen dort, der Stadt Invercargill, wo meine Freunde wohnen, sind 4.000-5.000 Kilometer bis zum Südpol und nichts, gar nichts dazwischen. Und wenn man da steht und guckt hinaus, guckt man zum Südpol. Also man ist wirklich sehr, sehr einsam dort. Und die Leute in Invercargill sind sehr froh, wenn jemand von der Zivilisation kommt, wie sie meinen, dass wir zivilisiert sind. Sie wissen nicht, was alles hier passiert, nicht wahr? Sonst, wenn sie das wüssten, würden sie ihre Meinung revidieren. Aber sie leben immer noch in diesem alten Bild, nicht wahr, dass die Europäer sehr zivilisierte Leute sind. Sie wissen nichts von diesen Ehescheidungen, nicht wahr, von jeder dritten Ehe, geschieden, all das. Die sind nicht so emanzipiert wie hier und all das. Also das ist nur nebenbei. Wenn ich komme, dann machen Sie mir das beste Festessen, was es gibt. Und also Fisch haben Sie. Wunderbar. Nun, Beispiel jetzt. Ich muss Sie irgendwie aufwecken, denn es geht jetzt um Ihren Kopf. Okay. Er heißt, mein Freund, Mel Hobb. Und er ist ein sehr gescheiter Mann. Er ist ein gläubiger Mann, ist Leiter der Gemeinde dort. Aber ist Ingenieur vom Beruf. Und er hat dort aufgebaut, in diesem Outpost am Ende der Welt, eine riesengroße Werkstätte. Und draußen steht Mel Hobb, Overhauling of Diesel Motors. Er revidiert und repariert und macht neu Dieselmotoren. Okay, ich ging rein, er zeigt mir alles, also ganz wunderbar am laufenden Band, nimmt er alte Motoren und macht sie neu. Nun, die Dieselmotoren, die er hat, sind von den Transportunternehmen dort, die Eisenbahn funktioniert nicht, dort gibt keine, aber deshalb geht alles per Diesel oder per Dampflokomotive. Nun, ich habe ihn genau angeguckt. Ich sagte, was machen Sie einfach mit diesen Motoren hier? Und sagt er, wenn ich an einen Motor komme, mache ich ihn ganz neu. Sie können ihn nicht unterscheiden, wenn ich fertig bin, von einem neuen. Ich sagte, ja, Bruder Mel Hobb, wie tun Sie denn das? Um ihn so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, nicht wahr, wie wunderbar seine Werke sind. Man muss das auch tun, nicht wahr? Und er sagt, ja, wissen Sie, wir nehmen das Ding ganz auseinander zuerst, kommen alle Kolben raus, kommen alle Nockenwellen raus, da kommen alle Spritzpumpen, nicht wahr, die Einspritzpumpen raus, da kommt alles raus, bis nur ein Skelett da ist, nur das Metall. Und ich sage, ja, warum nehmen Sie das auseinander? Denn Sie tun es dann wieder zusammen. Warum nehmen Sie denn auseinander? Und er guckte mich an, als ob ich Hans komm gestern, wie die Amerikaner sagen, ist, nicht wahr? Und ich sagte, ja, wissen Sie, das Ding läuft nur 40.000 Stunden, Dienststunden, und hat eine kleine Uhr dran, und wenn es auf 40.000 kommt, da leuchtet das rot auf, und man weiß, dass die Lebzeit des Motors zu Ende ist. Ich sagte, das ist doch ein bisschen arbiträr, nicht wahr? Nee, sagt er, das ist eine Sache der Erfahrung. Das ist nicht arbiträr. Ja, sagen Sie mir, was tun Sie dann? Sagt er, wir messen zuerst, jetzt passen Sie auf, wenn das Koma über Sie kommt, sind Sie jetzt verloren. Oder die Narkose ist genauso schädlich. Er sagt, wir messen die Zylinder aus, und wir sehen, wie weit sie auseinander sind von dem Runden. Die müssen ganz und gar rund sein, Zylinder, nicht wahr? Das wissen Sie doch. Und dann gucken wir die Kolben an und wir messen sie und sehen, wie weit sie sind in dem Ovalen und wie weit sie sind von dem Runden. Denn Zylinder werden oval im Laufe der Zeit. Und die Kolben auch. Und die Lagerung auch. Alles war absolut rund, als es neu war. Und jetzt am Ende findet man, dass sie alle außerhalb des Runden sind. Und deshalb kann man den Motor nicht mehr benutzen, denn die Zylinder sind nicht mehr dicht. Die Kolben sind nicht mehr dicht. Die Ringe sind kaputt. Eine Seite ist abgenutzt, die andere nicht. Ich sagte, aber was tun Sie denn eigentlich? Haben Sie irgendwie Metall verloren? Haben Sie Stoff verloren, dass der Motor alt geworden ist? Nur so selbstverständlich nicht. Er denkt, dass ich Hans Dummkopf bin, nicht wahr? Aber macht nichts. Ich wollte eine Basis geben für die Rede, die ich geben musste, den Vortrag am Abend. Und deshalb habe ich das so gemacht. Und dann sagt er zu mir, nein, eigentlich, was wir tun, ist, was man zuerst getan hat, sind Sie mit mir, bei der Erschaffung, bei dem Bau des Motors. Und ich sagte, was haben Sie da getan? Oh, sagt er, wir nehmen das Metall und dann tun wir nach Spezifikationen die Gestalt dran, die der Motor haben muss, um zu funktionieren. Ich sagte, meinen Sie das Runde? Ja, sagt er, genau das, absolut rund, die Gestalt. Ich sagte, ja, kommt die Gestalt denn nicht aus dem Metall? Guckt mich ein bisschen erstaunt an, er ist Ingenieur, er sagt, nee, das müssen wir dem Motor geben, von außen, das mache ich. Wenn ein alter Motor reinkommt, wo die Gestalt, die nicht in dem Stoff ist, fehlt, verloren gegangen ist, ist kein Metall verloren gegangen, sondern nur Gestalt. Das Metall ist als Pulver und Schrammen und Späne und all das da. Aber die Gestalt ist falsch. So sagte ich, Sie machen einen neuen Motor, der 40.000 Stunden laufen wird, indem Sie dem Metall Information oder Gestalt aufoktroyieren. Eben, sagt er, eben. Und was ich tue, sagt er, ich nehme das alte Metall und ich tue die ursprüngliche Gestalt wieder drauf, genau wie es war, wie am Anfang. Und die Gestalt gibt mir noch einmal 40.000 Stunden. Da setze ich die Uhr zurück und mein Motor, wenn ich fertig bin, war 4-5 Jahre alt. Aber die Dienstzeit des Motors, wenn ich fertig bin, weil die neue Information verbunden ist mit dem Metall, ist genau wie bei dem neuen Motor. Und ich garantiere, meine Motoren, sagt er, genauso wie die neuen Motoren, deshalb habe ich so viel Erfolg dort, die neuen Motoren hatten. Haben Sie es verstanden? Um einen Motor zu machen, etwas, was teleonomisch ist, muss man das tun, was ich gestern Abend sagte. Diese Infrastruktur in Denken ist nötig, um den Text zu verstehen. Es ist die Information, der Logos, das Konzept Gottes, das verbunden werden muss mit dem Metall, um einen funktionsfähigen Motor zu machen. Und dann, wenn das geschehen ist, schaffe ich mir 40.000 Stunden Zeit, Dienststunden. Und wenn diese 40.000 Stunden wieder abgelaufen sind und alles wieder oval geworden ist, kommt er noch einmal und tut die gleiche Information, die im Laufe der Zeit, denn Zeit ist der Feind von Information. Nicht der Freund. Zeit macht uns nicht. Zeit macht uns kaputt. Wie es genau einen Motor kaputt macht. Und wenn ich das tue, sagte er, schaffe ich Ihnen 40.000 Stunden Dienstzeit. Haben Sie es? Es ist so einfach wie das. Wenn Gott uns machte, hat er unsere Programmierung in all unserer Genetik so gemacht, dass wir wachsen von einem kleinen Kind hinauf, bis wir voll erwachsen sind. Und dann fangen wir an, bergab zu gehen, bis das System kaputt geht und alle Information zurückgeht zu dem, der es gegeben hat, nämlich zu Gott. Aber wenn Gott kommt und die gleiche Information auf den gleichen Stoff wieder tut, macht er aus dem, was alt ist, das Neue. Zeit erschaffen wird. Zeit ist ein Produkt, untrennbar von der Materie. Deshalb leben wir in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn das geschehen ist, dann haben wir so viele Tage zu leben. Denn ich bin programmiert, so lange zu leben, wenn keine Unfälle kommen, und dann sterbe ich, weil mein Programm abgelaufen ist. Und als Gott kam, am Anfang, am dritten Tag, schenkte er dem Stoff die Programmierung von dem Kraut. Und siehe da, wir hatten Pflanzen und Kraut, die sich selbst besamen und replizieren. Und sie leben ihre Lebzeit so lang, bis all diese Information auseinanderfällt und dann sterben sie. Ich komme jetzt zurück zu dem, was ich gestern Abend sagte, dann bin ich fertig. Wiederum kommen wir zu dem Standpunkt, dass wo keine Erkenntnis ist, da stirbt das Volk. Nun, die Erkenntnis ist die Basis der Gedanken des Logos. Wenn ich erkenne, dass Gott mich lieb hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, das ist eine Information, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dann sagt die Schrift, fahre ich auf wie ein Adler und werde wieder jung. Wenn Sie merken, wenn Sie sehen einen jungen Mann, der einmal seine Verlobten, seine Frau gefunden hat, und die ist diejenige, und es gibt keine andere. Und sie entspricht ihm mit ihrem Programm und alles, was sie, mit allem, was sie ist. Entspricht sie es ihm. Wissen Sie? Diese Erkenntnis, dass er der Geliebte ist und sie die Geliebte im guten Sinne des Wortes, wenn das kommt, das macht uns ganz neu. Uns macht uns jung. Ein Mann, der geliebt ist, leidet an bestimmten Krankheiten viel weniger als die, die nicht wissen, dass sie geliebt sind. Und deshalb ist das Schlimmste in den Gemeinden, überall in der ganzen Welt, die Menge von Leuten, die an Depressionen leiden, weil sie diese Erkenntnis nicht haben, die sie jung macht. Gott macht Zeit in der Schöpfung. Er macht Zeit in der geistlichen Schöpfung bei uns. Und deshalb ist die Verkündigung des vollen, also des Evangeliums, ich will dieses Wort nicht benutzen, denn es hat eine besondere Bedeutung im Deutschen, in anderen Sprachen ist es nicht so, aber in der deutschen Sprache ist es so. Wenn das Ganze, die ganze Botschaft der Liebe des Heilandes uns bekannt ist, schafft uns das Neues Leben. Gott hat das getan in diesen 6 Tagen. Heute sind wir gelangt bis zu dem 4. Tag. Und jetzt sind wir dabei, die Nahrstoffe zu bauen für die Pflanze, die gebaut wurden am 3. Tag, in dem 4. Tag. Da kann man keine langen Zeitperioden haben. Kann man nicht. Da muss man die moderne Erkenntnis, die Informationstheorie annehmen und sagen, das waren Maschinen, die durch den Logos Gottes gemacht wurden und die in einer schnell aufeinanderfolgenden Reihe den Nahrstoff haben mussten am 4. Tag für das, was am 3. Tag gebaut wurde. So glaube ich an die 6 24-Stunden-Tage der Schöpfung. Und die wissenschaftliche Basis ist da, und wir sollen sie verkündigen, denn es steht in den 10 Geboten genau die gleiche Botschaft. Wir beten zusammen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Gedanken gegeben hast, dass wir an dich denken können und an deine große Weisheit und deine große Macht, alles so wunderbar und so gut gemacht zu haben. Wir danken dir für deine Weisheit und wir bitten dich, gib uns Vergebung der Sünden, die Sünden, die uns von dir trennen. Und in dieser Vergebung öffnet uns die Augen, dass wir dich sehen, wie du bist, der liebende, große, rettende Heiland. Wir danken dir für das. Segne diese Gemeinden, alle, die hier zusammenkommen. Hilf du allen in Not hier. Hilf du allen in Ehenot und finanzieller Not und in all den Nöten, die es gibt. Dass wir einander helfen und zeigen, dass wir sein wollen wie du, der du bereit bist, allen Menschen zu helfen und dass du es tun willst. Mach uns auch willig, uns helfen zu lassen, weil du unser Heiland bist. Amen.